Stellt euch vor, ihr schläft gerade, wacht auf, es ist wie im Sommer gerade, boah, 38 Grad, 35 Grad und ihr wacht verschwitzt auf, es ist dunkel, ihr guckt auf die Uhr, 2 Uhr nachts, ist noch gut, noch genug Schlaf, aber ihr merkt, boah, also euer Mund, der ist trocken, der ist nicht mehr hydriert, bewässert, wie auch immer. Und dann geht ihr in die Küche, macht die Wasserflasche auf, holt sie aus dem Kühlschrank, seht sie an und die ist so richtig, oh, kalt. Und euer Herz freut es so richtig, ne? Und dann nehmt ihr einen Schluck. Oh, wundervoll. Und erfrischend, nicht wahr? So ist das. Und wir lesen in Jesaja 55, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Und ich glaube an einen Gott, der nicht rein logisch funktioniert, der nicht durch nur Theologie funktioniert, du lernst was und kannst es direkt anwenden, sondern ich glaube an einen Gott, dessen Geist unter uns wohnt und dessen Geist auf verschiedenste Art und Weise spricht. Und wenn du Durst hast, wenn du heute hier bist und dir fehlt etwas, du hast etwas, wenig Wasser gehabt in letzter Zeit, dann hab die Erwartung, dass durch Gottes Wort, wie wenn du nachts aufstehst und das aus dem Kühlschrank holst, dieses kalte, erfrischende Wasser, dass es genauso zu dir spricht. Öffne dein Herz für Gott und lass ihn heute zu dir sprechen. Ich möchte dafür noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Tag, Herr. Wir danken dir, dass du das lebendige Wasser bist, dass du erfrischend bist, Herr Jesus, dass du mitten unter uns wohnst, Herr. Dass du, wie Peter vorgelesen hast, deinen Geist ausgegossen hast auf die Gläubigen, Herr. Und wir bitten jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren aufmachst und unsere Augen aufmachst, dass wir dich erkennen. Amen. Jesus ist entweder ein Reformator für viele, ein Wanderprediger, ein weiser Mann oder auch nur ein weißer Mann, ein schwarzer Mann, kommt aus dem Nahen Osten, ein Spiritueller vielleicht auch, eine erfundene Person, meinen auch viele. Und für die anderen ist er halt ja nur ein Märtyrer für das Gute. Die Welt kennt eigentlich den Namen Jesus. Und so gibt es eine Vielzahl an Erklärungen oder Erklärungsversuchen zu seiner Person. Und die meisten, so kenne ich das aus meinem Freundeskreis zum Beispiel, die kommen zum Schluss, ja, Jesus ist toll einerseits und es ist gut, ihn zu respektieren. Denn er hat schöne Lehren gehabt, er predigte Vergebung, ist auch wichtig, er gab Frauen eine Stimme zu der Zeit, er war bei den sozial Schwachen zu Gast und er war gegen Gewalt. So, ich glaube, das meistzitierteste ist, hier, halt deine linke Backe hin. Und wow, das sind bestimmt Gründe, bei denen sich die Jünger dachten, boah, das lohnt sich dafür zu sterben, oder? Oder noch besser, ich rede jetzt von mir, mein Leben gehört Jesus, weil er menschlich gesehen eine Glanzleistung vollbracht hat. Nicht wahr? Ja, ich glaube falsch. Es ist naiv zu denken, dass die Jünger, die erste oder die Gemeinde, ihr Leben dafür gaben, weil sie haben sehr viel Verfolgung erlebt, weil Jesus schlicht und einfach ein toller Mensch war. Es gab einen anderen Grund. Das, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann erzählt die Bibel uns eine Geschichte. Und ich lese mal ein bisschen. Die Geschichte erzählt von einem Wesen, das die schönsten Charakterzüge aufweist. Dieses Wesen ist Geist und nicht wie wir. Dieses Wesen können wir nicht sehen und doch offenbart es sich uns. Es ist der Schöpfer des Universums, der Erschaffer deiner selbst und dieses Wesen verkörpert vollkommen die Liebe. Alles, was dieser Gott uns gegeben hat, war pures Leben in seiner Gegenwart. Und doch entschied der Mensch sich, wie er ist, seinen eigenen Weg zu gehen in das Gericht. Da, wo der Mensch entschied, Gott zu sein, an dem verbotenen Baum, machte er Gott, den Schöpfer, in seinem Leben klein. So entfernte er sich von Gott und da war sie, die Kluft, welche war groß und verschaffte uns Not. Doch sein Charakter war voller Güte und Barmherzigkeit uns gegenüber, sodass er über tausende von Jahren schuf einen Weg über diese Kluft hinüber. Ich rede von einem Baby, das durch den Geist in diese Welt kam, Verfolgung von Anfang an erlebte und in der Kraft des Geistes wuchs heran. Er war Bruder, Sohn und Freund zugleich, ein Segen für seine Mitmenschen und auch Gottes Reich. Der verheißene Messias war sein Name, der die Freiheit brachte an uns Versklavte. Er heilte, setzte frei und brachte die befreiende Botschaft des Himmels. Sie hetzten, schlugen und töteten den einzigen Sohn des Allerhöchsten. Für unsere Sünden starb er und so wurde die Kluft bezwungen. Sein Blut war vollkommen und der Sieg ist errungen. Das ist die frohe Botschaft an die ganze Welt. Jesus besiegte den Tod und gab durch seinen Geist uns ein neues Herz. Wir, die Gläubigen an seinen Namen, haben den Geist in uns und freien Zugang zum Vater. Der Weg ist frei. Der Predigttext fängt damit an, der steht in Apostelgeschichte 2, 37. Das heißt, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Als sie diese Geschichte von Petrus hörten, da ging es ihnen ins Herz. Diese gute Nachricht von Gott selber, dass er in die Welt kam und alles für sie getan hat, ging ihnen ans Herz. Und das Interessante ist, sie hörten ja diese Stimme oder diese Predigt, die uns Peter vorgelesen hat, von Petrus. Und ich kenne das, also es kann sein, dass die Jünger vielleicht auch dachten, ja, die Geschichte macht Sinn, sie ist schön, sie ist toll, aber die kommt halt von Petrus. Und die haben vielleicht von Petrus Sachen gehört wie, ja, dass er Jesus verleugnet hat, dreimal sogar. Und da kann es sein, dass sie dachten, na, tolle Geschichte, aber vielleicht nicht so glaubwürdig. Und ich kenne das selber zum Beispiel von mir, von früher, als ich ein bisschen jünger war. Da war es bei mir so, wenn jemand vorne steht und predigt und ich habe von ihm nicht viel gehalten, dann ging in mir eine Blockade auf. Dann war das so ein, ja, was kann der schon sagen? Ich weiß doch, wie er oder sie sich anzieht. Ich weiß doch, wie er oder sie sich verhält. Und ja, wenn die Person unauthentisch oder in meinen Augen gar kein guter Christ sei, kann denn Gott überhaupt durch diese Person da gerade sprechen? Vielleicht dachten das die Jünger auch bei Petrus. Doch hat mich Gottes Geist eine Sache damals gelehrt. Nicht, dass der Mensch wirkt mit seinem Wort, nicht, dass der Mensch schön redet mit seinem Wort, sondern dass Gottes Geist wirkt mit seinem Wort durch den Menschen. Also ist der Mensch eigentlich nur das Sprachrohr für Gottes Geist. Und so ist nicht der charismatischste Prediger, den Gott am besten benutzt, sondern es ist eigentlich immer schon so gewesen, dass der Prediger oder besser gesagt der Mensch oder noch besser gesagt du, das bist du, der am Herzen Gottes lebt, der Gottes Wort nach außen gibt. Und es braucht nicht eine Ausbildung zum Prediger, es braucht nicht einen perfekten Glauben, damit Gott durch dich spricht. Und so habe ich das damals erlebt, dass ich von einer Person Jesus sich offenbart hat durch eine Person, wo ich nie und nimmer gedacht habe, durch diese Person wird sich irgendwas offenbaren, außer, Gerede und so. Es heißt in Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und genau deswegen durfte ich es erleben, dass mein Glaube aus einer einfachen Verkündigung entsprang. Ich finde das wunderschön, weil es am Ende nicht an uns liegt, sondern an Gott, der da wirkt. Und bei den Jüngern war das auch so, oder bei den Menschen, die das Wort zu Pfingsten gehört haben. Es heißt, Sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder, nachdem ihnen das Wort Gottes ins Herz drang? Und bei einer Bekehrung zeigt es sich so, dass zuerst ein Mensch berührt wird. Also ich meine, wozu, also aus welchem Grund sollte man sonst was machen, was tun? Und es bleibt nicht bei dieser Berührung, dieser Emotion oder dieser Erfahrung, sondern die lebendigen Christen von damals haben uns gezeigt, was eine Bekehrung ausmacht. Und zwar war es erstens klar eine Begegnung mit Gottes Geist, mit Gott selber, ein Wunsch, aber auch danach nach Veränderung. Sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und ich kenne das heute von mir. Ich wünsche mir Veränderung, ja, aber irgendwie halt nur die Veränderung, ohne irgendwas zu tun, weil man denkt sich, ja, tun, Gott ist ja allmächtig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch im Kopf ist. Ich habe da meine eigenen Erfahrungen. Es ist aber wichtig zu sehen und zu erkennen, dass wir oder dass die Jünger oder dass die Menschen damals gesagt haben, was sollen wir tun, dass diese Veränderung, die ich mir wünsche, dass sie von dannen geht. Und das heißt, es gibt einen Spruch und der stimmt auch zu 100%. Es heißt, komm zu Gott, wie du bist. Er nimmt dich an. Und das stimmt, 100%. Anders wäre es falsch. Aber auch zu 100%, und dessen muss man sich bewusst sein, ist es, dass Gottes Gnade dich zu 100% nicht der lässt, der du gerade bist oder der du sein magst. Es liegt in der Natur der Bekehrung, dass wenn man erkennt, wie dreckig seine Klamotten sind, so weil man erkennt, okay, Gott hat mir die Augen geöffnet, ich sehe Sünde in meinem Leben, ich sehe Dreck in meinem Leben. Es ist natürlich, dass wir sagen, ey, da hinten liegt saubere Kleidung, ich gehe und ziehe sie an. Petrus im nächsten Vers sagt zu ihnen, oder ich lese vor, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Petrus hatte ganz klar diese Vorstellung, dass bei der Bekehrung die Taten folgen. In Jakobus 2,17 heißt es auch, so ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ich glaube, das erklärt es ganz gut. Für die einen ist Glaube natürlich, Glaube allein rettet, klar. Aber wenn die Menschen damals geglaubt hätten, ohne zu fragen, was sollen wir jetzt tun, ich glaube, dann wäre das kein lebendiger Glaube, der über diese Tausende von Jahren Bestand hätte. Und so sagt Petrus, tut Buße und lasst euch taufen im Namen Jesu Christi. Warum braucht es jetzt diese Werke? Ich glaube, das Wichtigste ist das Werk der Buße. Es ist ein persönliches Werk, es ist kein Werk, was du irgendjemandem Gutes tust, sondern es ist für dich, ich glaube, das erste Werk, oder es war für sie das erste Werk, was sie tun mussten, als Gläubige. Und mit Buße meine ich jetzt nicht hier peitschen oder was ihr sonst denkt, keine Ahnung, joggen gehen ist für mich echt hart. Buße ist eine Handlung, wie auch eine Haltung der Reue. Das heißt, wenn ein Mensch Buße tut, dann ist es ein Akt der Reue, dass man sagt, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich muss was ändern oder was auch immer. Ich habe in meinem Hauskreis einen Kollegen, der hat mir, glaube ich, schon zum 4., 5. Mal diese Geschichte erzählt mit einem Hai. Und zwar ist man im Urlaub, also stellt euch vor, ihr seid im Urlaub und eure Mutter oder wer auch immer, euer Geliebter, euer Lieblingsmensch sagt, oh, da drin im Meer ist ein Hai, bitte geh nicht rein, es kann gar nicht, es wird schlecht ausgehen. Und du sagst, ja, ein Hai, ja, nee, ich mache Training, ich pumpe ein bisschen, ich habe Bizeps, das wird schon klappen. Du gehst schwimmen und der Hai fällt dich an und er beißt dich und du merkst, er zieht dich unter Wasser und auf einmal springt diese geliebte Person ins Wasser mit einem Messer, mit was auch immer, mit ihrer Kraft, die sie hat und ringt mit diesem Hai. Und du kannst dich befreien, schwimmst an den Strand und hörst diese Schreie von Angst und von Kampf mit dem Hai, der dein Lieblingsmensch hat. Und weiß nicht, du sitzt da und siehst das und siehst eigentlich nur Leid, Schmerz und weißt, du bist schuld. Und die Person schafft es, sich zu retten, hat vielleicht ein Auge verloren, hat krasse Narben jetzt am ganzen Körper. Und Buße wird dann zu sagen, boah, ich habe Mist gebaut, ich hab falsch gehandelt. Und Buße wird auch zu sagen, wisst ihr was, der Strand, ich gehe in die andere Richtung, ich mache das nicht mehr. Und man könnte meinen, wenn wir falsche Buße tun, dass wir zwar erkennen, was falsch ist, aber falsche Buße wäre jedes Mal dann neu in dieses Wasser zu gehen, in dieses Meer zu gehen. Und jedes Mal neu, jetzt im Bild, stirbt Christus für unsere Sünden, weil wir nicht richtig Buße tun, weil wir nicht diesen Weg einschlagen in ihre andere Richtung. Buße aus der Bibel zum Beispiel, gab es auch ein Beispiel ganz am Anfang, weiß nicht, wer jetzt drauf kommt, aber Adam war ein Beispiel für keine Buße tun. Als er Mist gebaut hat da mit Eva, ich glaube, die haben da irgendwas gegessen, haben die sich versteckt vor Gott. Und Gott, er wusste es, sucht sie und sagt, Adam, wo bist du? Was passiert? Und Adam direkt, du, der du mir die Frau gegeben hast, die waren schuld, ich habe nichts getan. Das ist ein perfektes Paradebeispiel, wie man keine Buße tut. Buße wäre gewesen, wenn Adam sagt, boah, ich hab's verhauen, sorry. Und ich habe die Verantwortung nicht für mich übernommen, nicht für meine Frau übernommen. Ich habe Mist gebaut. Ja, war nicht der Fall. Wir halten fest, die Buße lässt uns Gott gegenüber Reue zeigen und unsere Handlungen folgen demnach. Weiter heißt es, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und für mich eigentlich ganz einfach, wenn du gerade damit haderst, soll ich mich taufen lassen, soll ich mich nicht taufen lassen, bin ich heilig genug, gehe ich oft genug in die Gemeinde, bete ich oft genug, lese ich oft genug Bibel, dann lass mir dir sagen und lass mich dir das Wort Gottes verkündigen, wenn du in deinem Leben schon Buße getan hast, wenn du in deinem Leben schon dich entschieden hast, mein Leben, wie es lief, war falsch, war nicht richtig, ich kann so nicht leben, ich will mit Gott leben. Und du hast die Richtung eingeschlagen zu Gott. Und auch wenn du zu Gott gehst und einen steinigen Weg hast, du weißt nicht, oh, manchmal kommst du ab, aber du kommst wieder zurück und du stolperst und stehst auf und hast wieder eine Platzwunde im Gesicht. Auch wenn es so ist, du gehst in die richtige Richtung. Und dann ist es für mich eigentlich ganz einfach zu sagen, lass dich taufen. So sagt es die Bibel. Weil Gott hat uns nicht ein komplett reines, perfektes, irdisches Leben versprochen, dass wir anfangen zu glauben, dass wir Christ werden, sondern in Hesekiel heißt es, in Hesekiel 36, 26 heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und durch dieses neue Herz wirst du den Weg Gottes gehen. Zwar nicht perfekt, aber du hast die Richtung gewechselt. Du gehst in die richtige Richtung und das ist die Hauptsache. Im Text heißt es weiter, und ihr werdet die Gabe des Geistes empfangen. Jetzt meinen manche, okay, die Gabe des Geistes. Ich war auf einer charismatischen Bibelschule. Die Gabe des Geistes war da auf jeden Fall, in Zungenreden oder eigentlich eher das, ja. In dem Text ist es aber was ganz anderes. Die Gabe des Geistes ist nicht irgendeine Gabe vom Geist, dass du etwas ausübst, sondern die Gabe des Geistes, auch anders übersetzt, heißt das Geschenk des Geistes. Und das Geschenk des Geistes ist nicht, dass wir irgendwas tun, sondern das Geschenk des Geistes ist, dass in uns Gott Wohnung nimmt und wir durch den Geist leben dürfen und der Geist uns Anwalt ist, uns Lehrer ist, Tröster ist. Das ist das Geschenk, das wir empfangen durch die Buße und durch den Glauben an Jesus Christus. Und jeder Gläubige hat dieses Geschenk des Geistes empfangen und kann durch diesen leben. Das ist das, was der Text meint. Und das ist auch, glaube ich, die einzige richtige Sicht, wie hier beschrieben, die Gabe des Geistes zu empfangen. Es ist, wie schon in Hesekiel angekündigt, ein Geschenk Gottes an sein Volk. Weiterhin, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Die erste Gemeinde, die Urgemeinde, sagt man, was eigentlich falsch gesagt ist, weil es ist nicht die Urgemeinde, es ist nicht die erste Gemeinde, es ist die Gemeinde, die entstanden ist. Die war damals nicht anders als heute. Wir sind heute die Gemeinde, die damals entstanden ist. Uns gilt die Verheißung. Uns Gläubigen gilt die Verheißung. In Jeremia 31, Vers 33 steht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Die Verheißung gilt den Gläubigen. Und es heißt, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Die Urgemeinde, die Gemeinde, wie sie entstanden ist, hat sich nicht bekehrt durch Klimaaktivismus, durch irgendeine Partei, die ihnen gefallen hat, durch welches menschliche Hobby die verbunden hat. Das war alles nicht der Grund, warum sie sich damals bekehrt haben, sondern der Grund war, dass Gott schon seit tausenden von Jahren den Wunsch hatte, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und sie haben damals erkannt und sind dem nachgefolgt, das Gleiche zu wollen. Wir wollen mit Gott leben, wir wollen nicht alleine leben. Wir wollen, dass Gott unser Herr ist. Und ich finde die Stelle in Jeremia krass, weil es heißt, ich werde ihre Schuld vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Weil, wie oft denke ich selber an meine Sünde, wie oft lasse ich mich gefangen nehmen durch Scham und was auch immer, weil ich immer an meine Sünden denke. Und Gott sagt, es ist bezahlt, es ist vollbracht. Und nicht, weil wir irgendwas getan haben, nicht, weil wir es vollbracht haben, sondern weil die Gerechtigkeit aus dem Blut Jesu kam. Nicht wir sind selbstgerecht, nicht wir haben die Gemeinde besucht, Musik gemacht, sondern es ist Jesu Blut, das vergossen wurde, an das wir glauben und das uns wissen lässt, eure Sünden sind vergeben, heute, gestern und auch morgen. Warum glauben wir? Warum haben die ersten Christen geglaubt? Weil wir hörten das Evangelium von der guten Botschaft von Gott. Die Liebe treibt uns an. 2. Timotheus 1,7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wir haben nicht Angst vor Gott und deswegen kommen wir in die Gemeinde und sagen, Herr, nimm alles, was ich habe, sondern wir haben eine Liebe zu Gott. Und weil wir von seiner Liebe berührt wurden. Unser Glaube zeigt sich worin? Dass wir umkehren und uns neu auf Gott ausrichten. Das ist ein tägliches. Es gibt ein einmaliges, wo du gläubig wirst, aber es gibt auch ein tägliches Umkehren und sagen, Herr, wo habe ich Mist gebaut? Und welche Verheißung gilt uns als Gläubige? Ein neues Herz und ein neuer Bund mit Gott durch den Heiligen Geist. Um praktisch zu werden, das ist eine kleine Sache, aber ich glaube, diese kleine Sache hat viel Auswirkung. Ich möchte euch einladen, dass jeder von euch in sein Leben guckt, dass ihr Raum gibt, dass der Heilige Geist euch zeigen kann, sagen kann, wo habe ich mich selber entfernt von Gott und wo muss ich Buße tun und umkehren und eine bestimmte Sache lassen, einen bestimmten Weg nicht mehr gehen und wieder zurück zu Gott kommen. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann lade ich dich ein, dass du Buße tust und sagst, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Ich möchte umkehren von meinem Weg. Ich gehe den Weg hin zu Christus. Ich habe Glauben, dass dieser vermeintlich kleine Akt sehr große Auswirkungen hat. Amen.